Und 45 Leute jetzt schon für Go Deeper. Die 5 finden sich auch noch. Mach die 50 voll. Und ich bin mal gespannt, wenn sie zurückkommen von Go Deeper, dass der eine oder andere mit dem Rucksack vom Berg steht und da steht ein großes Schild, Kinderland. Na gut, ich weiß nicht, ob du das schon mal mitbekommen hast. Es gibt im Internet wenigstens 2 Webseiten, wo du dir deine restliche Lebenszeit ausrechnen lassen kannst. Habt ihr schon mal reingeguckt? 2 Webseiten habe ich gefunden. Und auf diesen Webseiten gibst du ein paar Daten ein über dich. Geburtsdatum, Body Mass Index und noch so ein paar Kleinigkeiten. Und dieses Programm zeigt dir an, wie lange du voraussichtlich noch lebst. Und bei mir, ich habe 2 Uhren da gefunden. Die eine, die pessimistische Uhr, hat für mein letztes Stündlein Samstag, den 26. Oktober 2030 ausgespuckt. Und ich dachte, wow, das sind noch 13 Jahre, das ist schnell in die andere Uhr. Die andere Uhr war optimistischer und die hat mir angegeben, meine letzte Stunde ist erst am 16. August 2042. Ebenfalls ein Samstag. Wenigstens beides nicht am Montag, am freien Tag. Und dann stand unten drunter, im Schnitt werden 75 Jahre für Männer und 80 Jahre für Frauen kalkuliert. Und was für eine Erinnerung daran, dass wir allesamt nur ein einziges Leben und eine bestimmte Zeit zur Verfügung haben. Und deswegen mahnt uns die Bibel an so vielen Stellen, kauft die Zeit aus. Das ist die simpelste Botschaft der Bibel. Mach mit Gottes Hilfe das Beste aus der Zeit, die du hast. Und unser Best Life ist dann möglich, wenn wir Jesus möglichst bedingungslos nachfolgen. Ist das wahr? Und darum geht es auch in dieser Predigt. Das war so ein bisschen eine Einleitung vorhin, als die Anja sagte, dass Gott so zu ihr geredet hat, komm und geh, passt. Geht auch in dieser Predigt darum. Lukas 9, Abvers 57, eine der vielleicht radikalsten Textstellen im Neuen Testament, wenn es um Nachfolge geht. Da lesen wir, es geschah aber, als sie auf dem Weg dahin zogen, sprach einer zu ihm, zu Jesus, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst, Herr. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Er sprach aber zu einem anderen, folge mir nach. Der aber sprach, Herr, erlaube mir, vorher hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Er sprach aber auch ein anderer, ich will dir nachfolgen, Herr. Vorher aber erlaube mir Abschied zu nehmen von denen, die in meinem Haus sind. Jesus aber sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Interessant. 2 Männer, die auf Jesus zugehen und sagen, ich will dir nachfolgen. Und ein Mann, der eine direkte Einladung von Jesus selbst erhielt, ihm nachzufolgen. Das ist insofern erstaunlich, weil es neben den Aposteln und einem reichen Jüngling in den Evangelien meines Wissens niemanden gegeben hat, den Jesus persönlich one-to-one in seine Nachfolge gerufen hat. Er hat mit Sicherheit gepredigt, folgt mir nach, kommt in das Reich, alles gut. Aber persönlich gab es nur eine Handvoll Personen, von denen die Bibel berichtet und Evangelien, wo one-to-one zu jemandem gesagt, komm, folge mir nach. Was ebenfalls bemerkenswert ist an diesem Text, ist, dass Jesus auf dem ersten Blick anscheinend mehr daran interessiert war, Leute abzuhalten, ihm zu folgen, als sie zu ermutigen. Ist natürlich nicht wahr. Woran Jesus nicht interessiert war, das waren Menschen und Menschenmengen, die ihm nachliefen wegen der Zeichen und Wunder, die er tat. Die kein Interesse an seiner Mission und seiner Botschaft hatten, die lediglich das Spektakel und die Phänomene suchten. Alle, die Markus 4, das Gleichnis vom Sämann kennen, wo Jesus den Jüngern das Gleichnis auslegt und dann sagt, euch ist es gegeben, das Gleichnis zu verstehen, denen draußen aber wird alles in Gleichnissen zuteil, sie werden es nicht verstehen. Und ich habe mich ewig gefragt, wieso, Herr? Weil diese Leute kein Interesse daran hatten. Die wollten die Botschaft nicht hören. Die sind ihm nachgefolgt, weil Jesus große Zeichen und Wunder getan hat. Das ist das eine. Das andere ist, er hatte kein Interesse an solchen, die ihm halbherzig nachfolgten, ohne die Kosten überschlagen zu haben. gibt Bibelstellen, wo du liest, dass Jesus sagt, überschlage die Kosten. Wenn jemand einen Turm bauen will, wenn ein Projekt anfängt, egal was, jeder normale Mensch überschlägt die Kosten. Denn ohne zu überlegen und die Kosten zu überschlagen, voreilig zu verkündigen, Herr, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst, hat in aller Regel kaum Bestand. Jeder Gemeindeleiter, ein Pastor, wird ein Interesse daran haben, möglichst viele Menschen in seiner Gemeinde zu finden. Je mehr, desto besser. Wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Herr, halt die Gemeinde winzig. Bin mit 10 Leuten, das reicht völlig. Das ist Unsinn. Aber um was es Jesus geht, kommt recht gut zum Ausdruck, wenn wir uns den Rat eines alten, erfahrenen Gemeindeleiters ansehen. Ein Rat, den er einem jungen Pastor gab. Und er sagt, junger Freund, sagt er, seh zu, dass du deine Gemeinde so klein wie möglich hältst. Das ist ein merkwürdiger Ratschlag eines alten Gemeindeleiters, dessen eigene Gemeinde riesig war. Aber der Kern ist einfach zu begreifen, was er dem jungen Mann gesagt hat. Ich predige das ganze Evangelium und verschweige nicht, dass es auch Gehorsam und ein Kreuz beinhaltet. Predige in solcher Klarheit, was Jesus von einem Nachfolger erwartet, dass nur der es in der Gemeinde aushält, der wirklich Nachfolger ist. Und dass Christus und Christ drin ist, wo Christ draufsteht. Es gibt eine oft erzählte Geschichte, die sich in China abgespielt haben soll. Keine Ahnung, ob sie wirklich wahr ist, aber ich habe die so oft gehört und gelesen. Da heißt es, eine Gruppe Christen hatten sich in China irgendwo in einem geheimen Versteck zu einer Bibelstunde getroffen. Und mitten in der Bibelstunde sprang die Tür auf und mehrere Soldaten standen in der Tür und haben gesagt, wer kein Christ ist oder diesem christlichen Gott absagen will, hat 30 Sekunden den Raum zu verlassen und der Rest wird erschossen. Wow. Die meisten der Männer und Frauen sprangen auf und rannten so schnell sie konnten aus der Hütte in den Wald. Für den Rest von ihnen war klar, dass ihre letzte Stunde geschlagen hatte. Die beugten ihre Häupter, begannen zu beten, die standen mit den Gewehren drumherum. Und als sie anfingen zu beten, sagt der Anführer, alles gut, Geschwister, wir sind auch Gläubige. Wir wissen es von uns, aber jetzt wissen wir es auch von euch. Wow. Oho. Da trennt sich die Spreu vom Weizen. Wo Christ draufsteht, sollte Christ drin sein. Jesus wollte Menschen nicht abhalten, ihm nachzufolgen. Aber er machte zum Teil drastische Aussagen, um sie zu bewegen, die Kosten vorher zu überschlagen. Und in unserem Bibeltext sind es drei Männer, die er einlädt, die Kosten zu überschlagen. Da sprach einer zu ihm, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst, Herr. Das sagt sich so einfach daher. Selbst ein Simon Petrus hat sich daran übernommen. Wir haben letzte Woche Ostern gehabt und ich darüber sprach mit Petrus. Ha, egal was kommt, ich gehe mit dir für dich ins Gefängnis, ich sterbe für dich und was weiß ich alles. Und dann ging die Reise ganz woanders hin. Selbst Petrus hatte sich übernommen. Wir wissen eben oft nicht, wohin er geht. Er sagt es uns nicht immer vorher. Martina und ich haben 95, 96 ein klares Wort Gottes bekommen, nach rund 16 Jahren Gemeindebau unsere alte Gemeinde zu verlassen. Und wir hatten keinen blassen Schimmer, wohin die Reise gehen würde. Trafen uns mit einer Handvoll Geschwistern erstmal ein ganzes Jahr bei Eva Lotte im Keller. Wo ist Eva Lotte? Hier, da ist Eva Lotte hier hinten. Eva Lottes gesalbter Keller. Was dieser Keller erlebt und gehört hat im Laufe der Jahre. Aber wir kamen uns damals vor, als ob wir abgeschrieben wären. Als ob wir uns vor lauter Nachfolge verlaufen hätten irgendwo. Also ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Es klingt erstmal edel und fromm. Aber manchmal geht Jesus Wege mit uns, die uns ganz und gar nicht passen und wir keine Ahnung haben, wohin es überhaupt geht. Ganz besonders, wenn es darum geht, unseren Glauben und unsere Geduld zu prüfen. Oder auch vieles, was damit zu tun hat, unseren Charakter zu formen, geht oft über Wege, die ausgesprochen unbequem sind. Ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus antwortet ihm, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt. In anderen Worten, wer mir nachfolgt, muss begreifen, dass er keine irdische Heimat hat. Wir haben es vorhin gesungen. Wir glauben an die Auferstehung. Wir glauben an ein tausendjähriges Reich. Wir glauben, dass Jesus zurückkommt. Wir glauben, dass wir einmal eine Ewigkeit mit Gott verbringen werden. Das ist unsere Heimat. Das hier ist eine kurze Zwischenstation. Und je älter du wirst, desto schneller geht die Zeit rum und desto mehr wird dir bewusst, wie kurz das alles ist. Wenn es ihm gefällt, heißt Nachfolge Opfer zu bringen und manchmal Dinge aufzugeben, an denen wir hängen. Deswegen dieser explizite Rat Jesu, überschlage die Kosten. Er sprach aber zu einem anderen, folge mir nach. Der aber sprach, Herr, erlaube mir, vorher hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Jetzt stell dir das mal vor. Jesus beruft einen Mann in den Dienst des Evangelisten, persönlich. Folge mir nach und predige das Reich Gottes. Aber wer hätte nicht Sympathie mit einem Mann, der erst noch seinen Vater bestatten möchte? Ich meine, das ist krass. Aber Jesus macht hier unmissverständlich klar, dass es keine Zeit zu verlieren gilt, wenn er uns gebrauchen will, das Reich Gottes zu verkündigen. Der Text hat mich aber immer genervt, bis ich dann irgendwann mal so lange rumgebohrt habe, um Antworten gesucht habe. Warum hat Jesus das gesagt? Und das Ganze wird wenigstens ein bisschen klarer, wenn wir zwei Auslegungen zu diesem Text verstehen. Der erste hat zu tun mit jüdischen Bestattungsriten. Wenn jemand gestorben war, wurde er direkt nach seinem Tod in eine Gruft gelegt, beerdigt. Und dann gab es eine Klagezeit. Es war ein Jahr. Nach einem Jahr kam der Sohn, um die Gebeine ein zweites Mal in einer Truhe in dieser Gruft zu bestatten. Das waren noch Riten damals. Stell dir vor, musst du irgendwann nach einem Jahr musst du irgendwo in eine Gruft und musst die Gebeine von deinem Vater in so eine Box. Es gab neulich so einen Dokumentarfilm, da haben sie ja zig Boxen gefunden in Israel, in Jerusalem, überall. Das ist nichts Ungewöhnliches. Überall mit Gebeinen drin. Okay, nach einem Jahr kommt jemand, nimmt die Gebeine und bestattet diese in einer Truhe. Jetzt nehmen wir an, der Vater dieses Mannes aus unserer Geschichte hier, der Vater war vielleicht seit 3 Monaten verstorben. Dann hätte es mit der Nachfolge erst noch mal 9 Monate gedauert. Also Jesus sagt, komm, folge mir nach. Er sagt, ich muss erst meinen Vater bestatten. Das hätte vielleicht 9 Monate gedauert. Die zweite Auslegung ist, dass es auch eine übliche Redewendung war. Lass mich erst hingehen, meinen Vater zu begraben. Konnte auch einfach nur bedeuten, dass der Vater alt und betagt war und der Sohn sich für ihn verpflichtet fühlte, für ihn zu sorgen, solange er noch lebte. Das hätte in diesem Fall noch Jahre dauern können. Und so ist es auch mit vielen Christen und auch Nicht-Christen, wenn Jesus kommt und sagt, komm, folge mir nach. Und sie sagen, Jesus, im Moment ist unpassend. Aber lass mich mal sehen. So April 2018 hätte ich dann Zeit. Und dann können wir meinetwegen den ganzen Orient missionieren. Aber jetzt im Moment ist es schlecht. Morgen, nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr, irgendwann. Fakt ist, Nachfolge ist jetzt. Nachfolge ist heute. Gottes Wort sagt es sehr klar an einer Stelle. Er sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Meine Güte, es wird in der Ewigkeit eine Menge Menschen geben, die irgendwann sich zurückerinnern, da war doch dieser Tag und ich habe seine Stimme gehört, aber ich habe Wichtigeres zu tun. Mallorca musste geplant werden oder was weiß ich was. Nachfolge ist jetzt, ist heute. Sehen wir uns noch den dritten an. Ich sprach aber auch ein anderer, ich will dir nachfolgen, Herr. Vorher aber erlaube mir, Abschied zu nehmen von denen, die in meinem Haus sind. Jesus aber sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Nimm mal an den ganzen alten Hasen, hier hat sich an dieser Stelle außer mir noch irgendwann mal jemand gefragt, was ist so schlimm dran, dass der Mann sich noch von seiner Familie verabschieden will? Wir wissen ja nicht, ob er verheiratet war, ob er ledig war, weil steht alles nicht da. Alles, was hier steht, ist, er will Jesus nachfolgen und Jesus sagt, und sagt, hör mal Jesus, nur meine Familie will ich noch verabschieden. Und ich sage, Herr, warum kann er sich noch schnell verabschieden? Und dann ist mir gedämmert, weil es offenbar gar keine schnelle Verabschiebung geben konnte. Man hat ja bei dieser Stelle so spontan das Bild vor Augen, ich jedenfalls, dass da irgendwo in so einem Dorf Jesus vorbeikommt, er predigt, ein Mann hört zu, fühlt sich angesprochen und entscheidet sich spontan, ihm nachzufolgen. Und jetzt will er noch schnell eine Jacke im Haus holen und Goodbye sagen. Was ist daran schlimm? Fakt ist aber, wenn du den Text, und das sind die Dinge, die eben der Heilige Geist dir manchmal offenbart, als ich das nochmal gelesen habe, irgendwann wurde mir klar, die Begebenheit spielt sich nicht in einem Dorf vor dem Haus des Mannes ab, Der musste sich nach rumdrehen und dann kurz ins Haus gehen. Sondern die Bibel sagt, es fand irgendwo auf einem staubigen Weg in Samaria statt. Das heißt, es geschah aber, als sie auf dem Weg dahin zogen. Irgendwo. Wir wissen daher gar nicht genau, wie lange es gedauert hätte, bis der Mann wieder zu Hause gewesen wäre, um sich zu verabschieden. Und noch etwas kommt hinzu. Es war nicht irgendein Weg, den Jesus daherzog, sondern wenn er den Zusammenhang liest, es war sein letzter Gang nach Jerusalem. Er war auf dem Weg nach Jerusalem. Golgatha wartete auf ihn. Es war die letzte Chance für diese drei Männer, Jesus noch mal lebend für 3 Tage wenigstens noch zu erleben. Es war das Ende seines Journeys, seiner Mission und seiner Reise. Deswegen war es was ganz Besonderes, als er sagt, komm, folge mir. Komm mit, verkündige das Reich Gottes. Jesus aber sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Damals gab es noch keine lasergesteuerten Traktoren. Heute haben wir nicht nur lasergesteuerte Traktoren, heute haben wir Traktoren, die brauchen noch nicht mal mehr einen Führer. Das Ding fährt vollkommen autonom. Das stellst du ein und der zieht dir 25 Kilometer lange kerzengerade Furchen mit GPS und was weiß ich alles. Fakt ist aber, damals gab es nur Ochsen und einen Pflug. Und der einzige Weg, eine gerade Furche zu ziehen, war, dass man sich exakt auf irgendeinen Punkt ausrichtet. Einen Baum, einen Felsen, was auch immer. Sonst konntest du keine gerade Furche ziehen. Wir waren ja in Australien mal mit einem Segelboot, beziehungsweise einem Motorjacht war das, 5 Tage unterwegs. Martina und die Kids und ich. Und ich war Hobby-Skipper. Und ich war immer wieder verblüfft. Da gab es so eine Insel, wo wir hin wollten. Dunk Island hieß die. Und wir sind in Hinchinbrook-Insel darum gefahren. Und wir wollten zu diesem Dunk Island dahin. Und ich habe das Boot so ausgerichtet und dann bist du so auf Kurs. Du drehst dich 30 Sekunden rum und quasselst mit den Kids oder irgendwas, drehst dich wieder rum und bist auf dem Weg zum nächsten Strand, du. Unglaublich. Du musst dich fixieren. Und das ist, was Jesus hier sagt. Niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat, zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Der einzige Weg, eine gerade Furche zu ziehen, war, sich nach vorne auszurichten. Du kannst beim Flügen nicht nach hinten gucken. Jesus aber sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Und es ist interessant, jedes Mal, wenn wir Besuch aus Australien bekommen, und das ist ja relativ häufig, da wir eine australische Gemeindebewegung sind, jedes Mal, wenn wir Besuch aus Australien bekommen, kommen die immer wieder diese Gedanken hoch, was wäre denn? Ob das ein Greg French ist, der mal kommt, oder Mark Kelsey, all diese Leute aus Australien, aus unserer Muttergemeinde in Oxford Falls, immer wenn die da sind, frage ich mich immer, Herr, was wäre wenn? Was wäre, wenn wir in Australien geblieben wären? Meine Frau und ich sind ausgewandert, 78, kamen 1980 zum Glauben, haben uns bekehrt und in Sydney die erste Gemeinde da besucht, aus der im Prinzip diese weltweite C3-Bewegung hervorgegangen ist. Und jetzt hier mal meine Frage. Was wäre gewesen, wenn wir geblieben wären? Nicht nur die Gemeinde, sondern ich meine Australien generell. So sehr Deutschland auch seine schönen Seiten hat. Ich liebe es warm. Ich mag Kängurus und Krokodile und Schlangen und Büffel und Spinnen und alles ganze australische Gewürm. Ich mag es einfach. Ich mag den Ozean. Ich mag Wellen, Strand und Tauchen, Fischen, Jagen. Ich liebe das Outback und die Wüste. Martina, wir beide lieben die Wüste. Absolut. Oh, wir haben so oft Sehnsucht nach der Wüste. Kann sich keiner vorstellen, ist aber so. Aber die australische Wüste ist faszinierend, glaubt mir das. Ich liebe aber auch die Regenwälder. Nordaustralien, oben im Peninsula, in Cairns, die Ecke da oben. Daintree, wer schon mal da gewesen ist. Die Regenwälder, du meinst, du wärst am Amazonas. Der Hammer. Ich liebe das alles. Nach Goldgraben, nach Opalen schürfen, das ist alles mein Ding. Ich liebe diese Bäume, die australischen, diese Ghost Gums, diese weißen Eukalyptusbäume. Unten hängt einer in meinem Büro, immer wenn ich ihn angucke. Gib mir das Herz auf. Und all das gilt auch für meine Frau, bis auf das Gewürm. Ich liebe das Kreuz des Südens. Diesen australischen Outback-Sternenhimmel. Martina und ich hatten Silvester 78, 79 im Outback mit Freunden von uns. Einige von euch kennen sie, die Christoffis, Renes und Cassie. Mit denen waren wir im Outback, wollten Wildschweine jagen. Am Schluss haben wir auf riesige Spinnen geschossen. Wir haben nicht ein Wildschwein gesehen. Aber wir hatten Silvester da verbracht. Und diese Silvesternacht 78, 79 werde ich nie in meinem Leben vergessen. Und ich glaube, Martina geht es genauso. So ein Sternenhimmel, wie wir an diesem Abend hatten, das war der absolute Kracher. Den sehe ich heute noch vor mir. Und ich bin wirklich viel rumgekommen und viele, viele tolle Sternenhimmel. Aber diese Nacht war was Besonderes. Australien. Manchmal mache ich heute noch einen Bogen um Naturfilme. Manchmal gibt es irgendwas von Australien, keine Ahnung, Road, was gab es neulich mal mit den Truckern, Australien-Truckern, da, die da das Inland fahren, mittendrin muss ich abschalten, weil es mir so an die Nieren geht. Und dennoch, ich meine, alles, was ich mag, gibt es in Deutschland nicht. Ich kann hier nicht mal fischen gehen. Weißt du, was es bedeutet, hier einen Angelschein zu kriegen? Ich habe noch nicht mal die Zeit, weil die Kurse sind immer sonntags, seit Jahren. Die Kurse sind immer sonntags, ich kann sonntags nicht. Ich kann keine 5 Wochen einen Angelschein machen, um dann an einem Main hier unten zu sitzen, wo im Prinzip die Kormorane sowieso alles gefressen haben. Alles, was ich mag, geht hier nicht. Und dennoch, es gab einen Tag in meinem Leben, wo diese innere Stimme zu mir geredet hat, du aber folge mir nach. Geh wieder nach Deutschland. Ich hatte mir das damals 3 Monate alles angehört über den Glauben an Jesus. Mich 3 Monate lang mit dem Evangelium auseinandergesetzt und ich habe lange und intensiv die Kosten überschlagen. Und meine Erfahrung ist, auch bei Christen, bei so vielen Menschen, die ich über die Jahre kennengelernt habe, da sind eine Menge Leute, die ich kennengelernt habe, die sehr skeptisch waren. Und ich bin froh, dass Leute auch ihren Kopf einsetzen und Dinge überdenken und nicht einfach aus dem Bauch heraus Entscheidungen treffen. Und viele, viele von denen, die am Anfang skeptisch waren, aber den Mut hatten, sich darauf einzulassen und zu sagen, okay, ich höre mir das an und ich überlege mir diese Dinge und ich wäge ab. Ich habe 3 Monate abgewägt. Aber, und da gibt es eine, das ist auch vielleicht ein bisschen deutsche Michel, aber wenn ich dann eine Entscheidung treffe, dann treffe ich sie. Ich habe lange die Kosten überschlagen. Ich ahnte und nach 3 Monaten wusste ich, es ist eine Entscheidung für Jesus, würde mein Leben für immer und alle Zeit verändern. Es hatte lange gedauert, bis ich am Strand von Diva in Sydney an den Punkt gekommen war, zu sagen, Herr, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und die Antwort kam auf der Stelle. Folge mir nach, Manfred. Komm mit, wir gehen nach Deutschland. Da ist dein Platz und da brauche ich dich. Das, was ich befürchtet hatte. Aber ich sag dir was, wenn Gott dir sagt, folge mir nach und er zeigt dir etwas, wo immer die Reise hingeht. Wenn du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, Gott hat geredet, gibt es kein Halten mehr. Und was für eine Freude war das damals. Was hat mich das gepackt? Wir gehen nach Deutschland zurück. Flip it, Ghost Gums und und weil ich weiß, dass genau hier mein Platz ist, würde ich mit niemandem auf der Welt tauschen wollen. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich sicherheitshalber auch unsere australische Aufenthaltsgenehmigung bewusst habe verfallen lassen. Ich hätte ständig erneuern können. Diese Aufenthaltsgenehmigung, die wir damals hatten, hätte ich in Kürze in eine Permanent Residence umwandeln können und hätte im Prinzip einen 2. Pass gehabt. Aber ich habe gedacht, ich lasse es verfallen und beuge jeder Versuchung vor. Sicher ist sicher. Denn niemand, der seine Hand an den Flug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Nachfolge hat immer auch einen Preis. Aber ob in Australien oder Deutschland, ob als Pastor, Handwerker, Hausfrau, es gibt am Ende des Tages nichts Vergleichbares, nichts Schöneres, als zu wissen, ich bin genau da, wo Gott mich haben will. Und zu wissen, Teil dessen zu sein, was Gott heute auf dieser Welt tut. Kauf die Zeit aus. Du aber folge mir nach. Wir alle haben nur ein Leben. Wir alle haben nur eine begrenzte Zeit auf dieser Erde. Was machen wir damit? Und ich dachte so in der Vorbereitung nach. euch alle einzuladen, alle auch die, die schon länger Christ sind, einmal neu die Kosten zu überschlagen. Manchmal ist es ja so, dass wir auch die Ziele aus den Augen verlieren. Wir sind manchmal abgelenkt. Berufliche Dinge, familiäre Dinge, tausend Dinge, die hier und da sich irgendwo in dein Leben reingraben. Und bevor du weißt, was los ist, stehst du wie ich damals an diesem Segelboot und bist noch 20 Meter von der Klippe weg. Gott sei Dank, dass immer Zeit ist, das Ruder noch zu wenden. Kosten neu überschlagen. Sag, Herr, wo wolltest du noch mal mit mir hin? Erinnere mich noch mal bitte. Und er wird es dir zeigen, da bin ich mir sicher. Wir haben als Gemeinde gegen so viele Widerstände und über so viele Jahre an unserem Traum eines großen Gemeindezentrums festgehalten. Wir haben tatsächlich diese geistliche Arche hier gebaut. Wir sind schon ein paar Monate hier drin und ich komme manchmal hier rein und denke immer, ich bin im Film oder ich träume. Aber es ist Realität. Das macht man nicht mal eben so, was wir hier geleistet haben. Das braucht Menschen, die bereit sind, eine Meile weit aufs Wasser rauszugehen. Glaube, Mut, Geduld, Hingabe, große Opfer. Was bin ich so dankbar, so eine Gemeinde leiten zu dürfen. Welch ein Privileg das ist. Und ich sage euch was. Gott im Himmel ist stolz auf diese Gemeinde und auf euch und alles, was hier geleistet wurde. Glaubt mir das. Gott freut sich über das, was wir hier gewagt haben. Und jetzt ist die Arche fertig. Der Baustaub beginnt sich langsam zu setzen und langsam kehrt auch etwas Ruhe wieder ein. Die meisten, die in irgendeiner Form die Lasten mitgetragen haben, haben sich wahrlich eine Zeit der Erholung verdient. Ist das wahr, Helmut? So viele, die hier so viel Zeit und Energie und Arbeit mit reingestellt. Aber langsam geht es wieder weiter. Diese Arche. Ich finde diese Analogie zur Arche Noahs genial. Neuer Martinas Dinge, das immer kam, sagt man, wir bauen eine Arche. Nachdem Noah und sein Team die Grundkonstruktion und die Hülle vollendet hatten, dachte ich so die Tage, wie ging es weiter? Das kannst du nachlesen, wie es weiterging. Die Arche wurde für die Tiere vorbereitet. Die Hülle war fertig, das Konstrukt war vollendet. Und dann wurden die ganzen Sachen vorbereitet für die Tiere. Die Ställe, die Abteilungen, die Futtervorräte wurden angelegt. Das ist alles Teil davon, was sich auch gerade hier im Inneren der Arche und vielleicht auch von außen nicht so sehr sichtbar darstellt, was gerade passiert. Wir arbeiten an neuen Strukturen. Wir suchen nach geeignetem geistlichen Futter für all die verschiedenen Bedürfnisse. Wir fragen uns, wie, wo und welche Stelle wir in dieser Arche brauchen, welche Programme, welche Arbeitskreise. Welche Aktivitäten wollen wir fördern? Es ist erstaunlich, was auf einmal, seit das neue Gebäude fertig ist, für Ideen kommen, was man alles machen könnte. Wir haben eine Flut von Vorschlägen, was alles geht. Aber ich habe viel von Rach und Rosin gelernt. Kennt ihr die? Rach, der Restauranttester, und Rosins Restaurants. Wer als Gemeindeleiter diese Sendungen nicht guckt, macht was verkehrt. Ich liebe das. Die gehen in runtergewirtschaftete Restaurants, die aus dem letzten Loch heulen, und dann gucken die, ob da noch was zu retten ist und wie es zu tun ist. Und mir ist aufgefallen, eines der allerersten Dinge, die sie tun, sie prüfen immer die Speisekarte. Und dann kommst du in ein Restaurant rein, das hat 22 Sitzplätze und hat eine Speisekarte mit 106 Gerichten. Was sagt dir das? Kann nichts werden. Und genauso ist auch für uns als Gemeinde. Welche Größe lässt welche Arbeitskreise zu? Es nützt nichts, 75 Arbeitskreise loszutreten, wo du für 20 schon aus dem Atem kommst. Ihr versteht, was ich meine. All diese Dinge passieren jetzt gerade im Moment. Was wollen wir? Wo wollen wir hin? Es ist ja noch eine Menge zu tun. Und ich habe es im Januar schon gesagt, es wird vielleicht noch ein halbes Jahr oder länger brauchen. Eher länger. Aber was im Moment auch gerade passiert, das ist wie bei einem prophetischen Bild, das Pastor Greg French hier mal hatte, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch, wo er gesagt hat, er sieht diesen Bogen, ein Bogen, der gespannt wird, ein Compound-Bogen mit ein 240 Pfund Compound-Boden. Weiß jemand, was das ist? Ihr seid alle keine Outbackler. Das ist ein Bogen, wo du Wildschweine mitschießen kannst auf 300 Meter. In so einen Bogen sah er, wie er gespannt wurde, mit einem Pfeil. Langsam und mit viel Kraft. Aber irgendwann ist er gespannt. Und irgendwann sagt Gott, lass los. Und dieser Pfeil geht auf die Reise ins Ziel. Irgendwann waren bei Noah die Vorbereitungen abgeschlossen und dann brachte Gott selbst die Tiere zur Arche. Und erst beginnt. Du aber überschlage die Kosten und dann komm und folge mir nach. Ihr alle wisst es, der Lohn für gute Arbeit im Reich Gottes ist Mehrarbeit. Der eine pflanzt, der andere bewässert, an das Gedeihen gibt alleine Gott. Und ich hoffe und ich wünsche mir, dass wir am Ende alle an Bord sind, niemand zurückbleibt, jeder seinen Platz hat hier in diesem Bau, in dieser Geschichte, die Gott mit uns angefangen hat. Und keiner diesen Moment verpasst, wo Gott ruft. Arthur Ferguson, ein Amerikaner aus Baltimore, der uns in Australien, der Martina und mich 1980 in Australien zum Glauben geführt hat, hat am Ende die Abfahrt verpasst. Das ist eine der traurigsten Geschichten, die es gibt. Dieser Mann hatte uns monatelang von Jesus erzählt. Er war der ausschlaggebende Mensch, den Gott gebraucht hat, uns beide zu Christus zu führen. Monatelang im Wohnzimmer gesessen, Woche für Woche. Er hat die Bibel ausgelegt. Was er alles, er hat uns dahin gebracht, eine Entscheidung für Christus zu treffen. Aber dann kam irgendwann ein Tag, wo Gott ihn aufforderte. Du aber komm und folge mir nach. Und da war er nicht gehorsam. Und das war die Gründungszeit von C3. Sydney, Oxford Falls, unsere Muttergemeinde, hatte gerade gestartet. 30, 40 Leute. Und ich dachte so oft drüber nach. Arthur Ferguson hätte heute einen Platz neben Phil Brinkle, Mark Kelsey, Simon McIntyre, all diesen Entscheidungsträgern und Leitern unserer ganzen Bewegung. Er könnte heute dort sitzen. Er hatte die Chance, in unserer Muttergemeinde Oxford Falls einer der leitenden Männer zu sein. Fakt ist, er konnte sich nicht einmal entscheiden, sich taufen zu lassen. Als Martina und ich in einem Meerwasserbecken in DY vom Pastor Phil Brinkle getauft wurden, stand er am Beckenrand, guckte runter und sagte zu mir, stand so da und guckt mich so an und sagt, wenn ich drüber nachdenke, eigentlich müsste ich hier stehen. Hat aber da nie gestanden. Wurde nie verbindlich Teil einer christlichen Gemeinde. Und am Ende, Mitte der 90er, hatte ich nochmal Kontakt mit ihm, da war er in Tasmanien, war er Teil einer ganz obskuren Lehre geworden. Also ganz merkwürdiges Zeug, was er mir am Telefon erzählt hat. Du aber komm, überschlag die Kosten. Und komm und folge mir nach. Die Arche ist fast fertig, aber dann geht es erst richtig los. Das, wofür wir all das hier gemacht haben, geht erst los. Und ich möchte euch was sagen, dieser Text auch, komm, folge du mir nach. Es kommt immer darauf an, wie man Text auch liest. Ist dir schon mal aufgefallen? Wenn du das in so einem Befehlston liest, du aber, komm und folge mir nach und beerdige, wer will. Und wenn du das in so einem geistlichen Ton liest, kommt es ganz komisch rüber. Aber hier, das, was Jesus hier macht, ist was völlig anderes. Dieser Ruf, komm und folge mir nach, ist ein Privileg. Und Jesus sagt dir das mit einer sanften Stimme. Er sagt, komm, folg mir nach. Lass mich dir helfen, dein bestes Leben zu finden. Vertrau mir. Es ist ein Privileg, diese Stimme zu hören. Ich möchte euch bitten, für einen kleinen Moment die Augen zu schließen. Und vielleicht hat Gott heute Morgen zu dir geredet, ob du hier das erste Mal bist oder das 50. Mal, ob du gläubig bist, nicht gläubig bist. Ich wünsche mir so sehr, und das ist die Vorbereitung, dass Gott zu Menschen in der Predigt reden kann, dass du es hörst, dass in dir etwas ist, was sagt, hey, ich meine dich, komm. Komm mit mir. Ich dachte mir damals, was habe ich zu verlieren? Und Gott lädt dich ein, überschlag die Kosten. Da ist nichts Verkehrtes dran. Zu sagen, Herr, ich muss das alles verarbeiten. Ich glaube, ich habe was gehört von dir, aber lass es mich erstmal in Ruhe überschlagen. Es ist okay. Aber die Einladung ist da. Wir werden gleich eine Taufe haben. Und auch Taufe ist eines der Dinge, ist Teil dessen, was es bedeutet, wenn Jesus sagt, du aber komm und folge mir nach. Das ist eines der Dinge, das es ausmacht. Wer glaubt und getauft wird, wird errettet. Was kann man an diesem Satz missverstehen? Glaube und dann Taufe. Die Reihenfolge ist so einfach. Man braucht fremde Hilfe, es misszuverstehen. Was immer es ist, was Gott heute Morgen zu dir geredet hat, gib ihm eine Antwort. Und wenn du sagst, Herr, ich brauche noch 2 Tage, das muss erstmal sacken, ist gut. Wenn Gott zu dir heute hier in diesem Gottesdienst gesprochen hat, eine Berufung ausgesprochen hat, vielleicht ist dir irgendwas gekommen, wo du gehst jetzt nach Hause und denkst, ich weiß nicht, was es ist. Kinderland. Ich sehe dieses Kinderland vor mir, Erwachsenenland, Jugendland, Connect-Gruppenland, was immer es ist. Gib ihm eine Antwort. Sag, Herr, hier bin ich. Mach mit mir, was du willst. Danke, Jesus. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen. Du bist ein großartiger Gott. Du bist die Liebe. Du hast nichts als Gedanken des Heils über uns. Und ich bete, Herr, dass du durch deinen Heiligen Geist heute Morgen an Herzen wirkst. Entscheidungen, die vorangeschoben wurden und irgendwo nicht zur Erfüllung kommen. Herr, dass die Herzen fest werden in dem, was du vorhast mit uns. Ich bete, dass heute Morgen Geschwister hier sind, Menschen hier sind, die diese Entscheidung treffen. Ich folge dir nach, wohin du auch gehst. Und die ist von Herzen meinen, Herr. Danke für das Privileg, für dieses unglaubliche Vorrecht, deine Stimme hören zu dürfen. Glauben zu dürfen, dass du auferstanden bist, Jesus. Dass alle meine Schuld vergangen war, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, dass alle meine Schuld für immer vergeben ist, dass wir gerechtfertigt sein können im Glauben durch das, was du getan hast, Herr. Danke, Jesus. Amen. Amen.